BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich denke, das kennen Sie auch aus Ihrer Region. Da gibt es irgendwo ein wirklich schönes altes Gebäude, vielleicht der Gasthof, vielleicht ein alter Bahnhof. Also irgendwas, was mal wichtig war im Ort und es ist auch schön, aber es steht schon lange leer und dann verfällt es ein bisschen und dann wird es irgendwann abgerissen. Schade, oder? Und genau das verhindert unser heutiger Studiogast, Christian Skrotzki. Er hat in seiner Heimatregion, das ist so die Gegend rund um Leutkirch, also im württembergischen Allgäu, schon mehrere solche Gebäude vor dem Abriss gerettet und mit neuem Leben gefüllt. Die Genussmanufaktur zum Beispiel oder den Bürgerbahnhof in Leutkirch, zusammen mit vielen engagierten Bürgern. Ganz alleine schafft man sowas nicht. Wie man Heimat erhalten kann und vielleicht ein paar Tipps für potenzielle Nachahmer. Darüber reden wir heute. Ganz herzlich willkommen bei uns, lieber Christian.
Grüß Gott, grüß dich, Bettina.
Ein Heimatentwickler, was ist denn das? Ist das wirklich ein offizieller Titel?
Das ist ein offizieller Titel, den der bayerische Staat vergibt. Man ist also beim bayerischen Staat Honorarkraft angestellt und bringt Menschen, die engagiert sind und Macher sind, schneller von A nach B. Das ist unser Job.
Du wirst, du bist in deiner Eigenschaft auch bayernweit unterwegs, also tatsächlich nicht nur in dieser kleinen, hübschen Region rund um Leutkirch rum. Darüber werden wir später noch ausführlich reden und vor allem natürlich über die Projekte, die ihr da zusammen schon gestemmt habt. Da kann man, ich sage es jetzt mal salopp, fast nur mit den Ohren schlackern, was möglich ist, wenn Bürger mit Kreativität, mit Kopf, mit Geist, Mut und Verstand sich an solche Projekte wagen. Habe die Ehre, die Gästesendung auf BR Heimat heute mit Christian Skrotzki, Heimatentwickler. Was genau ein Heimatentwickler ist und was er da macht, das wird er uns gleich noch ausführlich erklären. Aber jetzt würde ich sehr gerne mal die Region ein bisschen verorten, in der wir heute vorrangig unterwegs sind. Es ist die Ecke, wenn man über die Bayerisch-Allgäuer Grenze, so Kempten und dann Richtung Leutkirch fährt und dann irgendwo verläuft ja Bayern-Baden-Württemberg die Grenze und ihr seid drüben schon Bavü sozusagen. Also ihr seid schon, wohl beides hört ihr nicht gerne, ihr hört es lieber Allgäu, gell?
Stimmt. Wir verorten uns als Allgäuer.
So, was ist das für eine Ecke? Schilder ein bisschen. Was für Leute sind das? Wie ländlich strukturiert? Was für Örtle gibt es da?
Es ist ländlich strukturiert, aber wir sind unglaublich schnell am Bodensee. Ja, egal ob es Lindau oder wir sind auch gerne in Bregenz, Vorarlberg ein toller Flecken. Wir sind aber auch schnell in Ulm, wir sind auch schnell in München. Inzwischen eine gute Stunde mit dem Auto, wenn der Verkehr läuft, oder auch mit dem Zug. Vom Menschenschlag her sind wir ein bisschen weg von den richtigen Bergen. Mhm. Ich sage auch ganz provokativ, das weitet auch unseren Blick. Also ich empfinde uns, auch wenn wir Allgäuer sind, schon als sehr weltoffen. Und wir haben auch sicherlich einiges an Zugzug gehabt, auch nach dem Krieg. Das hat uns gut getan, bin überzeugt. So die bunte Mischung macht es aus. Wir sind sehr engagiert. Wir sind es nicht so rheinisch, dass wir gleich auf jemanden zugehen und gleich sagen, so, und ich bin jetzt der Christian, wir sind jetzt dicke Freunde. Aber wenn man ein Allgäuer, ein württembergischer Allgäuer kennenlernt und die Freundschaft wird angeboten, dann hält die auch. Also wir sind sehr, sehr verbindlich, sehr engagiert. Das Vereinsleben funktioniert noch picobello. Klar haben wir auch ein bisschen was verloren durch Corona, aber insgesamt ist es eine sehr engagierte Region. Wir haben den Tourismus noch nicht übermäßig, wenngleich wir jetzt den Centerpark bekommen haben, der sich im Moment auf alle Fälle als Segen herausstellt. Aber wir sind touristisch, sage ich mal, noch relativ jungfräulich. Das empfinde ich auch als positiv. Diesen Overtourism wie in Füssen haben wir gar nicht. Also im Moment ist bei uns der Urlaub auch was Positives und nicht Negatives. Und das fühlt sich in der Gemengelage also wunderbar an.
Also man kann ein bisschen sagen, da kommen zwei Welten zusammen, von der einen und der anderen Seite, die sich da irgendwie ganz gut ergänzen. Das Beste von zwei Welten. Was für eine Landschaft müssen wir uns vorstellen? Sanfte Hügel? Moorseen?
Ja, also wir haben große Moorseen und auch große Moore. Also in Bad Wurzach ist, glaube ich, das größte Hochmoor Europas. Wir haben eine schöne weibliche Hügellandschaft, muss man wirklich sagen, sehr sanft. Und im Hintergrund immer die Berge. Aber immer mit einem gewissen Abstand gefühlt. Bei schönem Wetter sind sie ja direkt vor der Haustüre. Aber bei uns ist alles natürlich sattgrün. Und es gibt vielleicht mal eine Ebene durch die Eschach als durch einen Fluss, aber eigentlich ist alles hügelig, es ist hochinteressant. Es gibt viele kleine Dörfer, es gab die Vereinödung, da wurden viele Höfe im 19. Jahrhundert ausgesiedelt, deswegen sieht man da wieder ein Gehöft und da wieder ein Gehöft. Einige schauen noch gut aus, aber wir haben natürlich auch inzwischen grauselige Landwirtschaften, wo natürlich das Praktische im Vordergrund steht, irgendwelche Bergehallen aus Sandwichplatten. Aber ja, auch dank dem Architekturforum Allgäu wird da Gutes getan und es gibt so gute Aufklärungsarbeit und ich habe das Gefühl, dass immer mehr auch das zu schätzen wissen, was unsere Baukultur im Allgäu kann. Doch ein wunderbarer Platz zum Leben. Man darf schon fast gar nicht zu viel Werbung machen.
Ja,
in den letzten Jahren
es sind die Preise. Ist fast ein bisschen unterschätzt, die Region, sagen wir es mal so. Gell?
Ja, ja. Mhm. Die Preise sind aber auch nach oben gegangen, aber immer noch gefühlt erträglich.
Aber was mir gut gefällt, es ist so ländlich. Es ist nicht so zugebaut. Da ist noch wirklich Dorf und dann kommt erstmal nichts und dann kommt eben wie vielleicht ein Einzelgehöft oder dann wieder irgendwann ein Dorf. Es ist nicht so eine durchgebaute Strecke, wie man es manchmal halt auch leider schon bei uns in Bayern so findet.
Ja, also was auffällig ist im württembergischen Allgäu, dafür kann ich sprechen, da haben die Stadtplaner es hingebracht, dass man nicht zu viele Baugebiete ausgewiesen hat. Man hat sich immer um die Ortskerne bemüht. Das hieß irgendwie der Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden. Das spürt man. Teilweise, wenn du ins Unterallgäu fährst, ist es tatsächlich so, fährst du durch Dörfer durch, die wenig restauriert aussehen. Dafür haben sie riesige Neubaugebiete. Also bei uns wirst du fast kein Dorf, mir fällt es ehrlich gesagt keins ein, das im Kern nicht saniert wäre und somit ist es auch stimmig und letztendlich immer im Ortskern, da spielt sich das Leben ab und eben nicht draußen in der Wohnsiedlung.
Dann war es aber schlau, muss man so sagen, war es ja schlau, weil das weiß man ja, jetzt weiß man das, dass das der Weg gewesen wäre, den manche nicht mehr beschreiten können oder zumindest unter großen Mühen beschreiten müssen.
Ja, da scheinen wir gute Pläne gehabt zu haben. Ich weiß gar nicht, wem ich da danken muss, aber ich bin sehr dankbar, dass es so ist. Mhm. Bin ich wahrscheinlich jetzt doch, auch wenn ich schon Mitte 50 bin, zu jung. Das waren sicherlich eine Generation vor mir, die das festgelegt haben. Aber es ist angenehm auffällig. Man fährt durch Dörfer, die vom visuellen Bild her funktionieren. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Ja, wenn der Ortskern eben nicht verwaist ist, wenn der nicht grau ist, wenn nicht die Fensterläden runterhängen, dann macht es ja auch was mit der Fröhlichkeit. Also ich empfinde auch mal das württembergische Allgäu, dass es fröhliche Menschen sind und das spürt man.
Trinkt man da nur ein Bier oder doch lieber schon einen Schopper?
Schopper sagt man bei uns nur, wenn es einen Frühschopper gibt, dann trinkt man schon eher ein Bier. Aber nichtsdestotrotz gibt es inzwischen natürlich bei uns auch Aperol. Ne? Also wir haben natürlich auch die italienischen Einflüsse. Also wir sind jetzt gar nicht hinterwäldlerisch. Aber bei uns gibt es auch tolle Brauereien. Also im Allgäu sage ich immer, gibt es keine schlechte Brauerei, wenngleich es Vorlieben gibt vom einen zum anderen. Aber ich sage, im Allgäu gibt es keine schlechte Brauerei. Wir haben extrem hohe Dichte an sehr guten Brauereien.
Und was isst man bei euch? Was sind Spezialitäten? Sind es die klassischen Allgäuer Sachen? Zwiebelroschbraten, Kässpätzle oder kommt da irgendein anderer Zungenschlag im wahrsten Sinn des Wortes quasi dazu?
Also da hast du schon fast alle wichtigen Spezialitäten genannt. Natürlich die Allgäuer Kässpätzle, die jeder auf eine andere Art macht. Der eine mit dem Backsteinkäse, der andere mit Bergkäse, der andere macht eine Mischung, der eine macht geröstete Zwiebeln, der andere geschmelzte Zwiebeln. Maultaschen natürlich, das ist der Einfluss, das jetzt sicherlich vom Oberschwäbischen reinkommt. Die schmecken dann gut, wenn man sie selber macht und nicht aus dem Tiefkühlregal kauft. Ein Wurstsalat ist eigentlich nach wie vor etwas, was man können muss. Da gibt es inzwischen auch viele abgepackte Dinge.
Ja, furchtbar. Wenn sie es bloß so aus der Box rausschöpfen, das sieht man und das schmeckt man und das ist ja was ganz
Furchtbares. Der berühmte Wurstsalat ist eigentlich, wenn man vom Schübling macht.
Jawohl.
Den gibt es aber eigentlich wirklich ganz, ganz selten. Zum Schluss in der Gastronomie auch so wenig Arbeitskräfte, dann muss es schnell gehen. Aber ja, man findet es noch an der einen oder anderen Ende, finden wir wirklich noch so das Original Gasthaus, wo es einfach schmeckt.
Eine Region der fast Glücklichen. Auf jeden Fall vieles wurde oder wird dort offenbar auch wirklich richtig gemacht oder gibt es noch. Und das ist ja auch das Thema unserer heutigen Sendung. Einfach dieses alte, bestehende Erhalten, Vordenken, richtig denken und dann wieder was Neues schaffen. Heimatentwickler Christian Skrotzki. Klingt so ein bisschen komisch, der Begriff. Können wir nicht gleich was damit anfangen? Wollen wir uns heute erklären lassen. Aber jetzt wollen wir schon erst einmal wissen, wie du zu dem geworden bist sozusagen. Das war dir ja nicht an der Wiege gesungen, dass du sagst, ja, ich rette mal alte Gebäude vor dem Verfall und fülle sie mit neuem Leben und denke mir da schöne Konzepte aus. Wie war der Lebensweg? Du bist in Hellertshofen geboren, glaube ich, und aufgewachsen, Leukirch-Gymnasium. Und dann ganz solide erst auch mal eine Banklehre gemacht, was dir wahrscheinlich heutzutage bei deinem Job, den du da tust, sehr, sehr hilft, stelle ich mir vor.
Ja, also das Bankkaufmann tut mir heute gut. Geplant war der Lebensweg nie so. Das war schlichtweg eigentlich nur ein Ausweichmanöver. Ich war auf der Schule und so der Rest meiner Geschwister haben alle studiert und dann wäre der Weg irgendwie zum Studieren gegangen und das wollte ich eigentlich nicht. Ich war gerade Vorsitzender von der Landjugend. Und alle aus meiner Klasse haben sich bei der Bank beworben, haben mich auch beworben. Hatte das große Glück, dass ich da an eine Bankdirektorin, Frau Müller-Weber, gekommen bin. Da hat es von der ersten Minute an gepasst, das habe ich gespürt. Das ist jemand, der ist nicht trocken, was man so erst im Moment mal bei einer Bank vermuten würde, sondern das ist jemand, der ist innovativ, der kann Menschen mitnehmen. So bin ich bei der Bank gelandet, bin heute noch sehr dankbar und tatsächlich bei meinen Projekten heute kommt mir das mehr als zugute. Ja, der klassische Weg, tatsächlich, was ich heute bin, habe ich letztendlich dem Dorf zu verdanken, ganz stark meiner Ursprungsfamilie, also sprich Mutter und Vater. Da war es, im Nachhinein gesehen, waren es einfach die richtigen Worte, die mir mitgegeben wurden. Also die ganze Familie war immer schon engagiert im Ehrenamt. Und bei uns war das nicht so, da haben sie wieder einen Dummen gefunden für ein Ehrenamt, sondern es war eine Ehre. So haben meine Eltern uns das immer transportiert, ohne dass sie einen Hintergedanken dabei hatten. Das war einfach das ganz normale Leben. Vater war lange im Stadtrat, meine Mutter katholische Dorfbücherei. War Gymnastikabteilungsleiterin und so weiter und so weiter. Und so sind die Jungen da automatisch mit reingewachsen. Und der Drang zu den alten Gebäuden, der hat zwei Säulen. Erstens mal hatte ich eine Großmutter. Großer Bauernhof in Hallertshofen, die hat einiges an Immobilienbesitz gehabt und hat auch darauf geschaut, dass das im Besitz bleibt. Das ist so die Liebe für die alten Häuser. Und dann wurde bei uns im Dorf der Pfarrstadel umgebaut. Es war klar, das schaffen nur die Bürger, wenn sie sich ehrenamtlich einbringen.
Also auch selber mithelfen.
Selber mithelfen.
Nicht nur ums Geld, sondern wirklich um die Arbeit.
Sonst war es klar, dass man es nicht hinbekommt. Man hat eine Aufwandsentschädigung bekommen für Menschen unter 16 für 4 D-Mark. Und über 16 6 D-Mark, werde ich nie vergessen. Und von dem her habe ich lieber nachmittags im Pfarrstadl alte Sachen ausgebuddelt oder abgeschliffen, als Hausaufgaben zu machen. Klar. Sich dann der Schulkarriere rausgestellt, dass es nicht so schlau war. Ja. Mit der Zeit waren die Defizite groß, aber Baustelle war da mein Ding. Und ich erzähle das immer gerne, da gab es alle halbe Jahr gab es so einen Abend, da wurden alle Ehrenamtlichen vorgelesen. Und über 16-Jährigen hat der Anton Schmuck wieder am meisten Stunden gebracht und unter 16 wieder der Christian Skrotzki. Kann ich heute zugeben, das war ein tolles Gefühl, in der Dorfwirtschaft gelobt zu werden, dass du als Junger da mitgeholfen hast. Und es gab noch, ich bin ja zum Schluss trotzdem Kaufmann, es gab ja auch noch die 4 D-Mark pro Stunde. Also es war ein tolles Gefühl. So bin ich in die Sache reingekommen, habe nach und nach Verantwortung übernommen, habe auch tolle Mentoren gehabt in den Vereinen, ein Hasso Oesterle und ein Franz Kehl und wie sie alle heißen, die letztendlich vorgelebt haben. Wenn es keiner macht, dann funktionieren Vereine nicht, dann geschieht im Dorf nichts. Und so bin ich eigentlich spielerisch und mit viel Wertschätzung und mit viel Lob von den Mentoren in die Aufgabe reingewachsen. Mach's bis heute gern, gebe auch heute gerne jungen Menschen das Gefühl mit, dass man was tun muss, sonst tut sich nichts, auch nicht auf dem Dorf und alleine wird das nicht gemacht. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, warum das eine Dorf gut funktioniert und das andere nicht. Es gibt auch mal Phasen im Dorf, wo es keine Macher gibt. Da muss man auch da mal durch ein Tal durch. Aber unterm Strich finden sich immer in der Not dann die richtigen Frauen und Männer.
Aber was ist denn da passiert in unserer Gesellschaft? Wir berichten ja auch darüber, ist ein Thema, das wir immer wieder mal aufgreifen, dass es schwierig geworden ist mit dem Ehrenamt. Interessiert man sich nicht mehr für seine Mitmenschen? Wird es nicht vorgelebt daheim? So wie du gesagt hast, das war für euch als Kinder oder für dich jetzt speziell wirklich ein Motor, weil du es von den Eltern so kanntest. Was ist denn da passiert, deiner Meinung nach?
Ich glaube tatsächlich, es ist eine Wertediskussion. Es mag angestaubt klingen, aber es ist so, wenn ich zu Hause nur höre, dass den anderen immer besser geht, das ist schon auch wirklich so die Neiddiskussion, dass man immer denkt, selber kommt man schlechter weg. Wenn man aber ehrlich ist, 80% zumindest mal mal hier im Südwesten von Deutschland, uns geht es alle sehr, sehr gut. Wie gesagt, klammern wir mal 20% aus, aber 80%, denen geht es sehr gut und gefühlt jammern 90%, also offensichtlich auch ganz vielen Menschen, das gut geht. Ich spüre das selber im Autoverkehr, bin dann manchmal selber derjenige, wo sich selber reglementieren und sagen, jetzt bist du aber selber gerade aggressiv auf der Straße. Ja, sitzt man im Auto, regt man sich über die Radfahrer auf. Sitzt man auf dem Rad, regt man sich über die Autofahrer auf und dann gibt es noch den Fußgänger, der sich erlaubt, jetzt über die Straße zu laufen. Man muss mit dem Fahrrad kurz bremsen. Ja, wir haben bei allem einen riesigen Alarmismus und immer sind die anderen schuldig. Wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, gell? Also ich bin jetzt kein Heiliger. Ich merke selber, dass ich in diesem Wahn manchmal drin bin. Ja, ein bisschen mehr Rücksicht, ein bisschen mehr Gemeinsamkeit und dann geht alles besser. Ich war gerade beim Basketballspiel das erste Mal in meinem Leben und dachte mir, was machen die? Die haben sich ständig abklatscht.
Ja.
Bei jeder Berührung. Da dachte ich, okay, was ist denn das für ein Zeug? Aber zum Schluss habe ich schon kapiert, guck mal, die motivieren sich gegenseitig. So Berührung macht ja was auf. Ja, also es ist was verloren gegangen. Wir müssten uns wieder als Individuum ein bisschen zurücknehmen und wieder an die Gemeinschaft denken. Ich glaube, wir brauchen das jetzt. Wir fahren nämlich gefühlt tatsächlich da gerade an die Wand.
Ja, müssen wir uns alle mit einbringen. Und ich glaube auch, dass es für viele jungen Menschen, die oft gar nicht mehr so in einem guten Sozialgefüge groß werden. Ja, beide Eltern arbeiten heutzutage in der Regel notgedrungen, weil das Leben ist teuer geworden, das schafft man mit einem Einkommen nicht mehr. Dann ist man auch zu Hause vielleicht das ein oder andere Mal allein, obwohl man es gar nicht so gern wäre. Freunde sieht man alle nur noch in der WhatsApp-Gruppe oder über Handy. Auch da funktioniert das nicht mehr so. Wir sind halt früher auf die Straße rausgegangen. Irgendeiner war schon da zum Spielen. Das ist alles ein wenig nüchterner geworden und ein wenig unmenschlicher, sage ich jetzt einfach mal, dazu geworden. Und für junge Menschen wäre es wahrscheinlich genau gut, in so einem guten sozialen Gefüge, was auch Vereine, was Ehrenengagement, ob das Musik ist, ob das Sport ist, was immer, groß zu werden. Das gibt Halt, das gibt Wurzeln.
Ja, also mit Wurzeln sprichst du ein Lieblingsthema von mir an, das ist tatsächlich so. Wenn wir uns Menschen und speziell der jungen Generation keine Wurzeln geben, dann halten sie auch nirgends fest. Ja, ich sage immer, es ist gut, wenn die nach München gehen, nach Stuttgart, nach Frankfurt zum Studieren.
Sollen sie.
Man soll
ja
was anderes sehen, aber wir brauchen natürlich auch wieder ganz viele junge Menschen, die zurückkommen. Ja, egal, ob es dann soweit ist, wenn ihre Kinder in die Schule kommen. Und dafür müssen wir Wurzeln schaffen auf dem Land. Und da, deswegen sind wir heute zusammen, da ist so eine Genussmanufaktur nahe um Wurzeln geben, ein Mensch, wunderbar. Früher war es die Musikkapelle, die Feuerwehr, was auch immer, gibt es heute noch, aber es gibt auch Dinge nebendran. Und wenn wir Wurzeln geben, dann glaube ich, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dann geht es schon gut mit uns weiter.
Was war denn so das erste große Bürgerprojekt, wo du dich engagiert hast und wo du ein bisschen federführend sozusagen der Kopf dahinter warst?
Gestartet ist es mit dem Altstadt-Sommerfestival in Leutkirch. Das ist ein Festival über 11 Tage im August, völlig eigenfinanziert von den Bürgern und von den Unternehmen. Wir kriegen also keine Zuschüsse, bis heute nicht. War aufgebaut, dass junge Menschen, sprich Schüler, eine Fernarbeit bekommen, auch dafür bezahlt worden, das war mir wichtig. Aber Verantwortung übernehmen und Verantwortung lernen, das war so das erste große, aber nicht mit einem Gebäude verbunden, sondern einfach, dass man was tut. Und das erste richtig große, auch mit riesigen Summe über 3 Millionen Euro, war dann die Rettung des Leukerer Bahnhofs. Wobei der jetzt nicht gefährdet war, dass man ihn abreißt. Da war er einfach zu schön, obwohl er total marode war. Aber es ist die Frage, was kommt rein? Und da haben wir über 700 Menschen begeistern können, zu investieren. Und heute ist es ein absolutes Vorzeigeprojekt in Deutschland.
Habe die Ehre, heute mit Christian Skrotzki, der einige Projekte in seiner Region also als Kopf oder federführend, wenn ich das so sagen darf, angestoßen hat, zum Beispiel den Leutkircher Bürgerbahnhof. Und jetzt haben wir gerade über das Thema Bahnhöfe gesprochen und da hast du mir jetzt zwischen den Musiken eine ziemlich erstaunliche Geschichte erzählt. Du hast nämlich wie viele Bahnhöfe mal gekauft in Deutschland?
Ich habe zusammen mit meiner Kompanie 40 Bahnhöfe gekauft, ein Schloss und eine Wassermühle.
Wann?
Das war 2012, das heißt, der Leukerer Bürgerbahnhof gerade fertig geworden und da war ich so ein bisschen im Loch, jetzt ist der Bahnhof fertig.
Jetzt ist der Bahnhof fertig und du hast nichts mehr zum Tour.
Ja, jetzt muss ich quasi doch Werbeagentur machen und dann habe ich auf Google eingegeben, Bahnhof kaufen und da kam eine Versteigerin in Berlin mit 80 Bahnhöfen. Und weil ich auch nicht nur Allgäuer bin, auch Schwabe, habe ich mir gedacht, okay, die sind ja recht günstig, ich biete auf alle mit. Und wenn ein Bahnhof dabei ist, der nicht gesteigert wird, also mit niedrigem Betrag, dann kriege ich den vielleicht für 5.000 Euro. Aber wir hatten nach der ersten Versteigerung 28 Bahnhöfe.
Alle in Ostdeutschland? Mehr oder weniger wahrscheinlich.
Ja, einer war noch in Hessen. Einer von den nächsten Bahnhöfen, die wir dann auch noch ersteigert haben, war dann sogar in der Nähe aus dem Allgäu. Das war in Neu-Ulm. Mhm. Das war aber eine absolute Ausnahme. Aber alle anderen waren weit, weit weg vom Allgäu.
Wer hat die verkauft, die Bahn?
Nein, eine luxemburgische Investmentgesellschaft, die hat mal von der Bahn, ich glaube, 2000 Bahnhöfe gekauft und hat die dann verscherbelt.
Ja, und was war dein, was wolltest du damit? Also was war da damals, du sagst, aus heutiger Perspektive betrachtet, war ich ganz schön verrückt damals. Was hast du dir da vorgestellt? Was machst du denn damit?
Also das war auf dem Gefühl basierend, dass das mit dem Bürgerbahnhof, den ich mit 5 Freunden initiiert hatte, das hat ein unglaublich tolles Gefühl gegeben. Also erstens mal Wertschätzung. Man hat gesehen, dass man zusammen unglaublich viel erreichen kann. Dann liebe ich immer schon alte Gebäude und liebe es, den Wertungsprozess mitzuerleben, wenn es vom grauen Entchen wieder zum wunderschönen Erpel wird, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann dachte ich, vielleicht kann ich selber einen kleinen Bahnhof kaufen. Also ich dachte wirklich an einen kleinen Bahnhof, so ähnlich wie bei der Modelleisenbahn, und den dann restaurieren, so für eine Ferienwohnung oder sowas. Und dann kam diese fatale Auktion dazwischen. Und nachdem ich ja Geschäftsmann bin und, wie gesagt, auch mutig bin, habe ich mir das irgendwie eingebildet, das könnte man so und so machen. Also quasi aus dem vermeintlichen Fehler, dass es plötzlich 28 waren, haben wir gleich noch drauf gesagt, jetzt machen wir die Deutsche Bürgerbahnhofgenossenschaft. War ein Blödsinn, war verrückt, hat mich auch meine Ehe gekostet, leider. Mhm. Aber das gehört zum Leben auch dazu. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du deinen Kopf aus dem Fenster rausstreckst, wenn die Sonne scheint, musst du es auch hinnehmen, wenn es mal drauf regnet. Und dem habe ich ihm immer gestellt,
aber
wenn
was hast du dann gemacht damit?
Solche Dinge gemacht habe.
Hast du sie verkauft wieder?
Die Bahnhöfe haben wir wieder verkauft, teilweise an die gleichen Verrückten wie ich und der Alfons. Aber teilweise waren auch welche dabei, die haben wirklich was Schönes draus gemacht, haben immer schon mal vorgenommen, ich fahre wieder hoch. Viel in Mecklenburg oben, Thüringen, Sachsen, und schaue mir das mal an. Habe bisher nicht die Zeit gefunden, aber irgendwann wird es so sein.
Mhm. Und jetzt kommen wir zurück auf den Leutkircher Bürgerbahnhof. Also es war ein Bahnhof, der nicht mehr in Gebrauch war, aus vom 1900, ein bisschen um den Dreh rum, wo Bahnhöfe gebaut worden sind.
1889 erbaut von der königlich-württembergischen Reichsbahn. Der Bahnhof war mehr oder weniger nicht mehr in Nutzung. Es war noch ein kleiner Teil drin, das waren die Steuerung der Gleisanlagen. Mehr war es aber nicht. Obendrin war in dem maroden Zustand eine Jugendkunstschule, eine sehr ambitionierte. Aber mehr oder weniger war das Gebäude brachgefallen.
Jugendstil? Von der Architektur her?
Ja, eher Gründerzeit. Ist Stuck drin, es sind Gusssäulen drin, Parkettböden. Also ein wunderbares Gebäude. Schön, und von der Dimension her für das damalige Bauernstädtchen Leutkirch 1809 sehr groß, weil da hat sich's gegabelt, die Strecke Lindau-Kempten und Lindau-Memmingen. Deswegen hat man in den Schenkelreihen sozusagen den Bahnhof gestellt.
Das war Knotenpunkt damals sozusagen. Und der stand leer?
Der stand leer,
und
war wirklich marode.
Wahrscheinlich vor sich hin, gell?
Ja.
Und dann seid ihr gekommen und gesagt, da muss man was machen.
Genau, wir Jungen sind in den Gemeinderat reingewählt worden. Ich sage immer amüsant, im Allgäu bist du jung, wenn du mit 40 in den Gemeinderat reinkommst. Und dann hieß es, wir haben zu viel alte Gebäude gekauft als Stadt, unter anderem den Bahnhof. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, Bahnhof in Bürgerhand, also dass es nicht die Stadt macht. Hat Jahre gedauert, bis wir mit der Botschaft durchgekommen sind. Habe, wie gesagt, 5 Mitstreiter gefunden. Und wir haben das dann auch mit dem neuen Oberbürgermeister von uns, mit dem Herrn Hähnle, durchgeboxt. Und ich glaube, heute sind 90% der Leukerer dankbar, dass wir dieses wunderschöne Gebäude wieder in die neue Nutzung gebracht haben. Unten drin ist ein riesiges Brauhaus, ein Restaurant. Da ist, kann man wirklich sagen, da ist die Hölle los. Oben drin sind junge Formen, viel aus dem Werbebereich, im Dachgeschoss ist ein Saal, den auch die Genossen benutzen können. Also inzwischen ist der Bahnhof eine Vorzeigeadresse und vorher war es wirklich eine Schmuddelecke von Leutkirch.
Mhm. Aber wie schafft man das? Die Menschen, die vielleicht nicht alle dafür waren, könnte ich mir vorstellen. Es ist ja immer so, wenn man irgendwo einer sagt, das richte her, dann gibt es immer einen gewissen Prozentteil in der Bevölkerung, der sagt, das alte Klump. Wie kann man die mitnehmen? Wie schafft man das, die davon zu überzeugen? Oder muss man da einfach sagen, ja gut, nicht alle sind mit uns befreundet, dann ist es halt auch so, dass ein paar Gegner da sind. Vielleicht können wir sie überzeugen, wenn es steht.
Ich fange gerade bei den Gegnern an, die gab es natürlich und ist auch gut für so ein Projekt. Ja, das muss nicht immer so sein, dass jeder dafür ist. Ich glaube im Nachhinein, dass die Gegner es geschafft haben, dass es funktioniert hat, weil wir sind dann so ambitioniert rangegangen und motiviert, weil wir harte Gegner hatten und haben zum Schluss was Gutes hingebracht. Wir haben aber die vielen Menschen, sind zum Schluss ja 700 Menschen gewesen, die 1.000 Euro oder ein Vielfaches gegeben haben.
Als Beteiligung.
Als Beteiligung in der Genossenschaft, als Anteil an der Genossenschaft, haben wir geschafft, über einen Satz, den ich heute auch oft benutze, ein Stück Heimat bewahren, ein Stück Zukunft gestalten. Also man muss die Geschichte aufmachen, was war dieser Bahnhof? Und da triffst du immer Leute. Der eine hat seine Frau morgens am Rosenmontag auf dem Bahnhof kennengelernt. Der andere ist da zu seiner Lehrstelle in den 60er Jahren gefahren und hat tränenreichen Abschied mit seinen Eltern gehabt. Die anderen sind zurückgekommen aus dem Krieg. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die würde jetzt zu lange dauern. Also wir haben irgendwann kapiert in den Gesprächen mit den Leukerer Bürgern, dass wir genau das erzählen müssen.
Nicht, Emotionen.
Dass, ja, wir haben gesagt, was haben Sie denn erlebt mit dem Bahnhof? Und fast jeder hatte eine Geschichte dazu. Und gleichzeitig haben wir gesagt, und es wäre doch schade, wenn so ein geschichtsträchtiger Ort, wo so viel Heimatgefühl drin ist, wenn der untergehen würde und wir müssen für die Zukunft was machen. Deswegen ein Stück Zukunft gestalten. Zum Schluss ist es Storytelling und es geht nicht um die Rendite, definitiv nicht. Es geht darum, ein Stück von einer Erfolgsgeschichte zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes, das passt gut zu der Sendung, ein Stück Heimat erhalten.
Also es geht darum, dass man Menschen einfangen kann mit Geschichte, die sie selber erlebt haben, mit Bildern, mit Emotionen. Sachen, mit denen du Emotionen, Gefühle verbindest, die müssen gar nicht immer positiv sein. Es können auch traurige Gefühle sein, wie Abschied nehmen oder Kriegsheimkehrer etc. Aber dann ist es mir nicht egal. Sag ich mal, oder?
Ja, man kann es so sagen. Ich sage auch, deswegen funktioniert es mit einer alten Schule. Da waren viele Menschen drin. Haben wir ein tolles Beispiel in Immenstadt Büdel. Es funktioniert auch mit einer alten Industrieanlage, wo viele vom Dorf oder von der Stadt gearbeitet haben. Es funktioniert meiner Meinung nach nicht mit der Jugendstilvilla vom Dr. Hinterhuber in der Lessingstraße 3. Es muss ein Gebäude sein, wo viele Menschen da sind, die eine Geschichte damit verbinden. Und dann wird eine gute Geschichte draus.
Mhm. Und das habt ihr instinktiv richtig gemacht oder habt ihr das gespürt?
Wir haben es am Stehtisch in der Fußgängerzone erfahren. Wir haben den Leuten gesagt, darf ich Ihnen was über der Leukerer Bürgerbahnhof erzählen, als wir Geld einwerben wollten. Und dann haben viele gesagt, ich erzähle Ihnen was über den Bahnhof. Und dann sind wir draufgekommen, guck mal, wir müssen gar nicht von Dividende oder Rendite sprechen, sondern wir müssen eigentlich nur fragen, was verbindet dich denn mit dem Bahnhof? Und dann sind die tollsten Geschichten rausgekommen.
So, als kommen wir mal aufs Pekuniäre, aufs Geld zu sprechen. Es ist ja nicht unwichtig bei solchen Vorhaben. Also ihr habt Geld eingesammelt von den Bürgern als Genossenschaft. Die haben Anteile erworben, oder sozusagen. Wird nicht ganz gereicht haben, wenn man so ein Gebäude saniert.
Ja,
wo kommt der Rest her?
Ich fange trotzdem an. Die Bürger haben über 1 Million gebracht. Ich habe die Zahl in meinem Konzept einfach in den Raum geschmissen, weil ich einfach die Zahl 1 Million toll finde.
Die klingt gut,
das war einfach mal so in den Raum geschmissen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass wir zum Schluss 1 Million schaffen, aber wir sind überzeichnet gewesen. Also wir hatten ewig lang eine Warteliste. Das restliche Geld kam, also wir haben 1,1 Millionen eingesammelt. Das restliche Geld kam über ein Landessanierungsprogramm vom Land Baden-Württemberg und auch von der Stadt Leutkirch. Die hat sich auch also mit einem großen Betrag beteiligt. Das hätte jeder bekommen, auch wenn es ein Privatmann gewesen wäre. Das ist so. Aber man muss schon auch sagen, also wir 5 haben es initiiert, aber ohne die Stadt Leutkirch, ohne einen Gemeinderat, der sich hat überzeugen lassen, ohne ein Bauamt, ohne ein Ordnungsamt. Also zum Schluss ist schon so, unser Kopf ist in der Öffentlichkeit, aber der Bürgerbahnhof ist ein gutes Beispiel dafür, dass viele Fäden an einer Stelle positiv zusammenlaufen müssen, dass zum Schluss ein Erfolgsmodell rauskommt. Der Erfolg hat an der Stelle tatsächlich viele Väter. Und das hat in Leutkirch, ich erwähne das gern nochmal, auch dank diesem Oberbürgermeister in Perfektion funktioniert. Er hat es geschafft, auch seinen Mitarbeitern zu sagen, das ist nicht das Projekt vom Skrotzki und seinen Kumpel, sondern das ist ein städtisches Projekt, weil es ist ein Bürgerbahnhof und der kommt uns zum Schluss alle zugute. Also wir haben auch, das kann man auch sagen, das Bauamt über Gebühr belastet, weil im Ehrenamt erfüllst du nicht alles so perfekt, wie wenn du vielleicht Privatbauherr bist. Aber zum Schluss ist eine gute Geschichte rausgekommen und wir haben heute ja auch Urlauber mit dem Centerpark und der Bahnhof, der ist immer voll, also der läuft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn es die 185 Sitzplätze nicht geben würde, dann hätte man teilweise an manchen Tagen einen Ausnahmezustand in der Gastronomie.
Wunderbar. Denkmalschutz, ist ja auch immer schwierig, weil die natürlich auf bestimmten Sachen einfach pochen und sagen, da dürft ihr nicht ran und da muss es so bleiben. Da muss man wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen Lehrgeld zahlen.
Ja, aber ich bin ganz untypischer Bauherr. Ich sage, ich singe wirklich das hohe Lied auf den Denkmalschutz. Ohne den Denkmalschutz würden wir all die schönen Gebäude nicht mehr haben, weil
also
in dem Moment...
Es sollte keine Kritik am Denkmalschutz sein, aber ich weiß halt, dass viele sagen, wir hätten gern da vielleicht, aber dann haben
die Denkmalschützer
gesagt,
geht nicht. Aber ich habe viele Führungen, wo die Leute sagen, oh, Denkmalschutz, das ist oft negativ behaftet.
Ja, das
deswegen
stimmt.
Will ich das auch nutzen im Radio, zu sagen, nee, Denkmalschutz brauchen wir, Denkmalschutz ist letztendlich unabdingbar. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Denkmalschützern. Ich kämpfe mit denen auch mal, das ist ja ganz klar, wenn die zu viel wollen. Aber wir haben ein gutes Miteinander, wir reiben uns. Und zum Schluss habe ich bei allen Projekten immer den Eindruck gehabt, dass wir zum Schluss auch mit dem Denkmalschutz gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Und zum Schluss kommt eigentlich immer etwas Gutes raus. Und vor Denkmalschutz braucht man keine Angst haben. Vielleicht hat man mal Pech, dass man im Landkreis wohnt, wo der Denkmalschützer vielleicht ein komplizierter Mensch ist, dann setze ich das in Klammer. Aber wir hatten bisher im Landkreis Ravensburg immer das Glück, dass wir gute Denkmalschützer hatten und wir haben immer gemeinsam eine Lösung gefunden und zum Glück waren alle glücklich.
Und die letzte Frage jetzt zu diesem Thema. Ihr habt sehr gut Geld einsammeln können von euren Bürgern für diesen Leukircher Bürgerbahnhof, aber trotzdem, wir sind Allgäuer und Schwaber, das Schwabe sagt auch, was habe ich denn davon? Hat man, also was... Kriegen die dann irgendwie was zurück oder sind die am Umsatz beteiligt? Wie rechnet sich sowas?
Also ist tatsächlich so, bei Genossenschaft ist ja immer auch so, ich sag mal, die Dividende, die man am Ende des Jahres bekommt, wenn es positiv gelaufen ist. Da hat im Bürgerbahnhof in den ersten 4 Jahren niemand danach gefragt. Das Gefühl des Erfolges, der Gemeinsamkeit, gemeinsam das hingebracht zu haben, hat alles überlagert. Und ab dem 4. Jahr haben wir da auch noch eine Dividende bezahlt in Euro. Bei dem neuen Projekt Genussmanufaktur, da kommen wir ja noch drauf, da zahlen wir die Dividende tatsächlich in Naturalien aus. Aber ich kann es wirklich sagen, obwohl wir Allgäuer sind und Schwaben sind oder sogar Oberschwaben sind, sind ganz, ganz wenige Leute dabei, die sich beteiligt haben wegen dem Geld, sondern die Rendite war tatsächlich Heimat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und besser geht's nicht. Also muss man wirklich sagen, dass nicht jemand sagt, ja, da will ich ein bisschen einen Reibach machen, sondern dass jemand gesagt hat, ich bin einfach froh, ich gebe ein bisschen Geld dafür, dass dieses Stück von meiner Stadt, von meiner Heimatstadt, von meiner Region, dass das erhalten bleibt. Schöner Ansatz. Ja, wir haben gerade gehört, dass der Bürgerbahnhof in Leutkirch, eigentlich aus der Leutkircher Szene und auch Gastronomie überhaupt nicht mehr wegdenkbar wäre. Gut, dass ihr den gerettet habt, du und deine Kumpels, wie du so schön sagst, zusammen mit den Leutkircher Bürgern. Sowas wird dann in der Regel auch mal ausgezeichnet. Das finde ich auch gut und richtig, denn wenn man sowas stemmt und gut stemmt, dann darf man sich auch auf die Schulter klopfen lassen.
Ja, also wir haben viele Preise gewonnen und es ist doppelt wichtig. Also doppelt wichtig in der Richtung für die Bürger, die sich engagiert haben. Es ist ein gutes Zeichen, ich habe bei einem guten Projekt mitgemacht. Das motiviert, das macht stolz für nächste Projekte. Und zweitens ist es gut, es ist eine Benchmark. Man kommt zu der Preisverleihung und man kann ganz ehrlich sein, wir haben zwar fast immer den ersten Preis gewonnen, aber die 2., 3., 4., 5. Platzierten, die hätten genauso gewinnen können. Mhm. Da trifft man so tolle Leute, die deutschlandweit Projekte machen, wo du denkst, boah, wenn ich noch Zeit habe, würde ich das auch gerne in meiner Heimatstadt machen. Also es ist doppelt gut und es tut auch mal gut, wenn man nach Berlin fahren darf, nach dem ganzen Stress und da gefeiert wird und sich selber feiert. Und zum Schluss haben viele in Deutschland auch von uns gelernt. Es gibt inzwischen ganz viele Bürgerbahnhöfe nach unserem Modell. Bis in Cuxhaven oben haben die bei uns abgeschaut, also nicht negativ abgeschaut. Wir haben das unterstützt und sind froh, dass es jetzt mehrere Bürgerbahnhöfe gibt.
Und wir werden uns nach den 11 Uhr Nachrichten ja weiter unterhalten über das nächste sehr große Projekt. Das ist die Genussmanufaktur. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig und hilfreich, wenn man dann gut auftreten kann, wenn man sagen kann, ja, wir sind nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, wir haben schon was Gutes realisiert, wir sind auch dafür wirklich ausgezeichnet worden von allerhöchsten Stellen. Das hilft ja wieder bei Verhandlungen von neuen Projekten.
Stimmt.
Wir unterhalten uns gleich weiter. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne und Christian Skrotzki, heute unser Gast, der Heimatentwickler, hat sozusagen eine Vorliebe für alte, schöne Gebäude, die er zusammen mit Gleichgesinnten und Bürgern rettet und wieder mit neuem Leben erfüllt. Dann sprechen wir jetzt über die Genussmanufaktur. Was war das denn mal?
Das ist ein Brauereigebäude, erbaut 1904, aber auf Mauern von der Brauerei, die gab es schon 1820. Das ist bankrott gegangen, die Brauerei, 1929 nach dem sogenannten Mord von Urlau. Da hat der Hofgutsbesitzer vermeintlich seine Frau am Palmsonntag erschossen, kam auch ins Gefängnis, war zum Tode verurteilt. Nach dem Krieg war es noch Käselager und irgendwann ist es brachgefallen und dann haben wir ein Konzept dafür entwickelt. Mhm.
Von heute auf morgen oder wurdet ihr auch da wieder drauf aufmerksam gemacht? Hat jemand gesagt, könnt ihr euch darum kümmern, schaut euch doch das mal an oder wusstet ihr eigentlich davon, wart aber erstmal mit dem Bürgerbahnhof in Leutkirch beschäftigt?
Also das ist jetzt ein Sonderfall, weil das Gebäude tatsächlich meinem Kompagnon und mir gehört hat. Wir haben das ersteigert. Und als unser langjähriger Mieter verstorben ist, das war ein Antiquar, der hatte da drin 40.000 Bücher und wir hatten im linken Teil unsere historischen Baustoffe, war die Frage, was machen wir nach dem Tod von dem Mieter? Und aufgrund der positiven Erfahrung vom Leutkircher Bürgerbahnhof haben wir gesagt, es wäre echt toll, wenn wir nochmal ein Bürgerprojekt machen. Und so kam es dann auch, wir haben das von einem Gutachter schätzen lassen und haben das Gebäude an die zugründende Genossenschaft verkauft und dann hat es
also
seinen Gang gewählt.
Gleiches Prozedere sozusagen. Ihr habt wieder gesagt, wir haben was vor, habt mit dem Konzept an die Öffentlichkeit gegangen und habt gesagt, ihr könnt euch finanziell per Anteilsschein beteiligen.
Genau, wir haben gesagt, wir machen wieder das gleiche Modell Genossenschaft. Das eignet sich aus vielen Gründen einfach für bürgerschaftliches Engagement. Es gibt einen schönen rechtlichen Rahmen und es ist eins, es ist urdemokratisch, weil egal, ob du jetzt als Bettina einen Anteil hast und ich als Christian 10, wir haben beide gleich viel zu sagen. Und bei jeder anderen Gesellschaftsform ist es ja so, regiert immer das Geld bei der Genossenschaft, regiert immer der Mensch, also mit seiner einen Stimme, die er hat und nicht mehr. Deswegen haben wir das Modell wieder gewählt. Wir haben über 5.000 Menschen durch das Gebäude, also das nicht restaurierte Gebäude, durchgeschleust und haben da Storytelling betrieben.
Also habt ihr erklärt, was ihr machen wollt.
Genau, und jedem Raum sagt, hier könnte das entstehen und da könnte man das machen und das ist der Grund, warum wir es machen. Und haben einen unglaublichen Erfolg gehabt. Wir haben also innerhalb kurzer Zeit haben wir ein paar hunderttausend Euro zusammen gehabt. Und zum Schluss waren es 1,3 Millionen Euro, die gekommen sind von den Bürgern und wir haben da immer noch eine Warteliste. Also es sind immer so ein zwei Handvoll Leute, die sagen, ich hätte gern einen Anteil und erst wenn wieder jemand stirbt oder jemand wegzieht und sagt,
oder jemand verkauft.
Genau, jemand verkauft, dann gibt es wieder einen Anteil.
Ja. Und was war jetzt eben eure Idee dafür? Es war relativ viel, viel Raum, viel Platz, viel Zeug sozusagen.
Ja, es ist erstmal über 1000 Quadratmeter, die muss man erstmal füllen, auf dem Dorf wohlgemerkt. Ja, das Dorf hat gerade mal 700 Einwohner. Aber es waren zwei Impulse. Ich habe festgestellt, dass die jüngere Generation fast keine Chance mehr hat, zu sehen, wie man Lebensmittel produziert. In meiner Generation war es normal, da bist du beim Bäckermeister hinten in die Backstube rein, hast dich auf einen Steinsteffel gesessen und hast dem zugeschaut. Heute darfst du da gar nicht mehr rein, weil du infizierst den halben Ort. So denkt es zumindest mal die Lebensmittelpolizei. Die Metzgereien haben wir schon lange aus der Innenstadt raustransferiert ins Industriegebiet. Ich sage immer ganz sarkastisch, weil es da hygienisch viel besser ist. Haben wir ja gesehen, dass es nicht so ist. Mhm. Also du siehst als junger Mensch eigentlich fast nicht mehr, wie Lebensmittel hergestellt werden. Wenn du Glück hast, hast du einen Papa oder eine Mama, die noch selber kocht. Aber ansonsten siehst du auch die Wertigkeit nicht, was da an Arbeit da drin ist, ja, für ein Leibbrot, wie eine Wurst hergestellt wird oder wie Kaffee geröstet, was auch immer. Also es war der erste Impuls. Ich möchte, dass die junge Generation sieht, guck, so werden Lebensmittel hergestellt, mit Herz, Hand und Verstand. Und der zweite Impuls war, dass Kunsthandwerker oft auf Märkten sind, einen Großteil ihrer Ware dort verkaufen, aber das Wetter irgendwie immer schlecht ist. Entweder zu windig, zu nass, zu kalt, zu warm. Es passt eigentlich nie. Da dachte mir, wäre echt toll, wenn Kunsthandwerker eine Halle haben, wo sie zusammen an einem Platz, egal wie das Wetter ist, verkaufen können. Und die zwei Ideen habe ich zusammengemischt und daraus wurde dann die Allgäuer Genussmanufaktur. Mhm.
Wer ist da jetzt drin? Also was sind da für Menschen drin? Ruhig mal groß ausholen.
Ja, also groß ausholen. Wir haben lauter B-Sachen drin im Erdgeschoss. Da ist die Brauerei. Nebendran war die Bäckerei, die ist zu groß geworden. Die ist an die Autobahn ausgesiedelt. Dann die Bohnenröster, also eine Kaffee-Rösterei. Bioöl wird produziert, die Ölmühle. Dann Brennerei, eine Gin-Manufaktur. Mhm. Eine Goldschmiedin, Goldschmiedemeisterin, zwei Töpfermeisterinnen. Eins heißt Fadenzauber, da wird alles aus Stoff gemacht. Dann ist eine weitere Genossenschaft drin, die Finkhof-Genossenschaft. Dann haben wir eine Handweberin drin. Dann haben wir einen ökologischen Bettwarenhersteller drin. Dann haben wir eine Allgäuer Alphorn-Akademie drin. Also ein 80 Jahre alter Musiklehrer bringt da ganz, ganz vielen Menschen das Alphorn bei. Hauptsächlich Frauen, muss man sagen. Das erstaunt mich immer wieder. Junge Frauen lernen jetzt alle Alphorn. Wir haben da drin eine Teddybären-Manufaktur. Wir haben drin eine Bienenwachstuch-Manufaktur, eine Ofen-Manufaktur. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Mhm. Also es durfte fast Bettwaren alles.
Bettwaren haben wir, glaube ich, noch. Oder haben wir die schon
erwähnt? Die haben wir schon. Es durfte hoffentlich alles sein. Und wenn, dann war es nicht böse gemeint. Also insgesamt sind 16 Dinge drin. Natürlich gibt es welche, die sind größer. Die Brauerei hat über 500.000 gekostet. Die Kaffeerösterei auch über 100.000. Und dann gibt es aber auch kleine Einheiten. Und die Mischung macht es zum Schluss. Und ist inzwischen, würde ich sagen, wirklich ein Ausflugsziel. Wir schaffen dieses Jahr 25.000 Besucher.
Wow.
Auch da hätte ich das nie selber geglaubt. Und wir haben ja Corona gehabt, wie wir alle wissen. Also es funktioniert wirklich gut. 75% sind Einheimische. Einheimische sind auch Menschen, zum Beispiel aus Ulm, die nicht im Allgäu übernachten.
Ja, die halt 50, 70 Kilometer Anfahrtsweg, so um den Dreh.
Sagen wir Urlauber sind für uns die da übernachten. Und deswegen sind es 75, 25. Natürlich ist der Urlauber für uns ganz wichtig, weil dem sein Durchschnittsbon ist höher. Mhm. Ja, wenn der jetzt aus Frankfurt ist und kauft bei uns im Dorfladen ein, dann kann es auch mal sein, dass der für 120 Euro einkauft.
Ja, weil er Geschenkle mitbringt.
So ist es.
Ja, mitbringt.
Ja. Also auch da macht es auch die Mischung. Ja, der Urlauber und der Urlauer, das ist nur das B, was drin ist beim Urlauber. Also die zusammen machen zum Schluss den Erfolg.
Also die Genussmanufaktur, ich muss es bitte ganz kurz dazu sagen, wir haben das gerade nicht verortet. Das ist also in Urlau. Urlau ist ein kleines Dorf, darf ich glaube ich schon sagen, bei Leutkirch. Ja.
Genau, also man sieht von Urlau aus die bayerische Grenze, das sind nur 1900 Meter Luftlinie, also wirklich an der Grenze rüber zu Frauenzell, Altusried, und auch das ist spannend, dass es beides mitnimmt. Das nimmt den Landkreis Oberallgäu mit, das nimmt den Landkreis Ravensburg mit, das nimmt die Urlauber mit, das nimmt Jung und Alt mit, also wir haben wirklich alles drin, Jung und Alt, da bin ich auch richtig stolz drauf, das lag an meinem Vorstandskollegen Tobias Pflug, das ist ein junger Mann, der hat die Jungen angezogen, weil er einfach selber erst 30 ist. Ich bin dann in dem Fall schon das Dinosaurieralter. Ich habe die Etablierten angezogen und zusammen, das ist das Schöne, dass es jung und alt macht. Ich habe immer auch so ein bisschen bei uns in der Gesellschaft den Eindruck, dass wir immer so in Sektionen denken, da die Alten, da die Jungen.
Na, das funktioniert nicht, das muss immer miteinander sein.
Ja, miteinander.
Ich verstehe ja sowieso nicht. Also, weißt du was? Ich denke mir zum Beispiel immer, es gibt nichts Schöneres, als wenn man es schaffen könnte, was skandinavische Länder übrigens tun, dass sie zum Beispiel alte Herrschaften und Kinder zusammenbringen. Was für ein Traum. Es gibt doch nichts Schöneres. Stell dir mal vor, du kommst mit deinem Kind dahin, das sitzt bei der Dame auf dem Schoß und die hat Zeit.
Die liest ein Märchen
vor. Die kann mit dem malen oder basteln. Was. Und man denkt, warum versuchen wir da nicht Synergieeffekte herzustellen? Ja. Beide Seiten profitieren voneinander. Aber gut, das ist jetzt auch wieder eine Zukunfts... In die Zukunft gedacht.
Aber in den Vereinen funktioniert das noch. Nimm mal eine Musikkapelle im Allgäu.
Ja.
Da ist der 14-Jährige, der lernt, und da ist noch der 58-Jährige Bassist. Und die zusammen, das ist gut.
Mhm.
Man lernt voneinander, man lernt sich auch zu respektieren. Da sind wir wieder bei der Wortediskussion. Ich möchte es nicht übertreiben, aber da lernt auch der Junge vom Alte, aber auch der Alte lernt vom Jungen. Du, die Zeit ist anders geworden.
Ja,
auch als Alter muss man sich auf die Jungen einstellen. Und dann kommt zum Schluss die richtige Mischung raus. Und das ist das, warum ich so ein begeisterter Landbewohner bin. Ja.
Also diese Genussmanufaktur, die gibt es jetzt so, wie sie jetzt dasteht, wie sie besichtigt werden kann, wie man einen Ausflug dorthin machen kann seit
2019.
Und wie gesagt, dann kam Corona. Also eigentlich ist es in eine ganz ungute Zeit damals reingerutscht und trotzdem jetzt schon absehbar ein Erfolgsmodell. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also da macht er offenbar doch vieles richtig.
Ja, vor allen Dingen machen die Kunsthandwerker oder Handwerker und Genusshandwerker einiges richtig. Das sind Überzeugungstäter. Wir sind kein Kaufhaus, wo anonym ist, sondern da sind Menschen drin mit allen ihren Stärken und Schwächen. Das haben wir natürlich auch. Wir kämpfen schon seit 5 Jahren miteinander um den richtigen Weg. Das ist auch gut. Es gibt Reibung, es gibt Wärme, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Aber muss man ehrlich sein, wir haben den Rahmen geschaffen. Aber jetzt für den Erfolg sind die Handwerker verantwortlich. Mhm. Die sitzen da jeden Samstag, Sonntag drin. Also es ist von Mittwoch bis Sonntag auf, aber unter der Woche wäre es ja normal. Aber die sitzen auch jeden Samstag, Sonntag drin und stellen sich in Anführungsstrichen zur Schau. Also die müssen ja oft auch Gespräche führen und zeigen, was sie machen. Also die haben schon einen richtig harten Job. Da habe ich also absolute Hochachtung davor, was die leisten. Und eins kann man auch sagen, da sind welche dabei, die laufen sehr gut, aber keiner von denen wird sich jemals, sage ich mal, ein Haus am Lago Maggiore leisten können. Also es sind schon Menschen, die machen es für die Sache und nicht für den Geldbeutel. Und ja, mehr von denen, dann wären wir an manchen Stellen auch besser unterwegs. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr glücklich drüber.
Mhm. Also man kann da hinfahren, man kann einen Ausflug machen, man kann aber auch eine Führung buchen oder sich online, findet man alles im Internet, Genussmanufaktur, sich anmelden. Man kann ein bisschen was essen, man kann ein bisschen was verkosten, man kann was sehen, man kann was einkaufen. Eigentlich schon ideal.
Ja, das ist das Heimatkaufhaus 4.0. Ja. Wenn du nach Barcelona gehst, ist alles im Erdgeschoss, das sagen wir so eine Markthalle, und bei uns sind es halt 5 Stockwerke. Also das macht mich auch deswegen stolz, wenn so junge Urlauber oder junge Herr Latzhofer oder Leutkocher vom Studieren zurückkommen von München und dann ihre Kommilitonen mal da reinbringen einmal im Jahr, und dann können sie stolz sagen, schau mal, wir haben eine Markthalle auf dem Dorf. Mhm. Das macht schon was her. Also.
Absolut. Und weil es so was hermacht, wird dieses Modell, dieses Erfolgsmodell ja mittlerweile, Gott sei Dank, ein bisschen kopiert, gell? Da gibt es jetzt andere Städte oder Regionen, die ganz gezielt auch bei euch nachgefragt haben, was habt ihr gemacht, wie habt ihr es gemacht und das nachbauen.
Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Gerade hier auch in Bayern gibt es einiges. Also die Stadt Freyung macht es mit dem Dr. Olaf Heinrich und der Lisa Späte, auch Heimatentwicklerin. Die machen den Passauer Hof rein, mitten in der Stadt. Super, das ist eigentlich der beste Platz für eine Genussmanufaktur. In der Innenstadt, in einem ehemaligen Gasthof, wo auch ganz früher mal eine Kommunenbrauerei dabei, machen die eine Genussmanufaktur. Dann die Stadt Freistadt, da hört sich wieder ähnlich an, planen oder machen sich Gedanken. Die haben ein altes Lagerhaus am Rande der Stadt. Dann gibt es im Württembergischen Reutlingen und Riedlingen gerade Initiative für eine Genussmanufaktur. Also entsteht einiges, das muss man sagen. Und das ist für mich auch absolut befriedigend und so wertschätzend, wenn ich immer als Heimatentwickler in Bayern unterwegs sein darf und darf einfach von Leutkirch und Urlaub berichten und sehen, dass die anderen das wertschätzen. Und noch glücklicher bin ich natürlich, wenn andere Städte sagen, du, das machen wir auch. Mhm. Und wir rufen dich wieder an, wenn wir einen Tipp brauchen. Und ja, also ehrlich gesagt, was befriedigendes wie diesen Job habe ich in meinem Leben nicht gemacht.
Also das ist so dein Auftrag als Heimatentwickler, dass du dann eben als Botschafter für eure Projekte auch in Bayern oder im angrenzenden Baden-Württemberg unterwegs bist und dort erklärst, wie ihr vorgegangen seid und was ihr gemacht habt.
Genau. Mhm. Alle Heimatentwickler, das sind, ich glaube, inzwischen 16 Stück bayernweit, sind Menschen, die schon bewiesen haben, dass sie was können. Und das ist das Entscheidende. Wird nicht in Beton investiert vom bayerischen Staat, sondern in Menschen. Und wir bringen tatsächlich solche Machertypen, Macherinnen schneller von A nach B. Wir dürfen denen kein Konzept schreiben, das müssen sie selber. Ja? Der unternehmerische Geist muss bei den Menschen da sein.
Also erstens mal und zweitens, glaube ich, kann man trotzdem eine Region und eine Region unterscheiden sich in der Mentalität, in dem, was produziert wird, was gemacht wird. Ja. Du kannst, Allgäuer Keramik findet so natürlich jetzt nicht im Bayerischen Wald statt, die haben wieder was anderes. Und das muss man ja übertragen.
Ja, ja, aber es geht immer um den gleichen Hebel. Mhm. Menschen befähigen zu sagen, spring ins kalte Wasser, mach das. Mhm. Und wir geben dir Tipps, wie du es tun kannst, aber machen musst du es selber, das ist ganz entscheidend. Er muss es oder sie muss es selber machen. Nicht ich als Heimatentwickler mache das für die Leute in Niederbayern, sondern sie müssen selber den Antrieb haben. Mhm. Ich werde oft gefragt, was ist denn Heimatunternehmer? Das ist ganz einfach. Das sind Menschen, die lieben, was sie tun. Und zweitens, sie wollen nicht nur ihr eigenes Fortkommen, sondern sie wollen auch das Fortkommen der Heimat. Das sind die zwei.
Sie wollen die Region sichern,
ja, in dem genau. Sinne. Das ist die Wesensprüfung. Wenn einer das erfüllt, dann ist er Heimatunternehmer. Ja. Dann darf ich ihn beraten. Ja. Und ansonsten darf ich ihn nicht beraten und will ihn auch nicht beraten. Mhm. Wenn es nur um seinen Geldbeutel geht, dann gibt es ganz genug normale andere. IHK und wer immer besser
dann
kann.
Genug andere. Also es ist schon eine tolle Sache. Es hat eigentlich alle Kriterien, die man heutzutage sucht. Es ist regional, es ist nachhaltig, es ist wahrscheinlich in hohem Maße ökologisch und es hält die Wertschöpfungskette, wie man immer so schön neudeutsch sagt, in der Region.
Ja.
Sensationell.
Ja. ist wirklich so.
Da sagt er gar nichts. Hey, ich wollte ihm jetzt auf die Schulter klopfen.
Ja. Ja, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Es ist, ja. Ich treffe da so viele tolle Menschen, ja. Wenn wir jetzt hier in Bayern sind. Ich komme von jeder Reise zurück mit der Beratung und denke jedes Mal unglaublich. Also ich war oft im Bayerischen Wald. Also wenn ich jetzt irgendwie jung wäre, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ein paar Jahre im Bayerischen Wald zu wohnen. Mhm. Also es ist unglaublich, was da gerade entsteht, was es da für tolle Menschen gibt. Und da ist auch noch, da kann der Mensch sich noch beweisen. Da gibt es noch Gebäude, die man entwickeln kann. Im Allgäu gibt es ja fast keine Gebäude mehr. Da sind fast alle restauriert. Aber im Bayerischen Wald, da ist noch unglaublich viel Potenzial. Und gefühlt kommen da auch viele Gewaltler zurück aus der großen Stadt in ihren Wald. Und ich glaube, da entsteht in den nächsten Jahren was richtig Gutes.
Direkt neben der Genussmanufaktur gibt es jetzt auch etwas, was, glaube ich, in diesen Tagen am kommenden Wochenende Jubiläum feiert. Das ist der historische Gasthof Hirsch. Den habt ihr auch wiederbelebt.
Jawohl, den haben wir 2013 im Herbst eröffnet. Deswegen haben wir jetzt den 10. Geburtstag. Der Gasthof ist sage und schreibe 27 Jahre brachgelegen, ist stillgestanden. Das Gebäude war leer. Das ist im Allgäu natürlich oft so, dass Gasthöfe schließen. Mhm. Personalmangel, nichts mehr investiert und
ja,
so weiter.
Ja, oder die Kinder, der Betreiber, der Wirte einfach sagen, wir haben gesehen, wie hart es ist, machen wir
übernehmen es nicht. Ja. Wir haben uns das Gebäude verliebt und haben den Gasthof neu interpretiert. Wir haben Gästezimmer reingebaut, wir haben den Heustadel.
Aus Holz, also ökologisch korrekt, schön, einfach sehr schön auch.
Ja, also das ist Nachhaltigkeit pur, wenn man im alten Gebäude was macht. Wir haben inzwischen, muss man dazu sagen, nebenhin ein Vollholzhotel gestellt, also voll aus Holz. Das ist seit gut eineinhalb Jahren, das ist das Allgäuer Genusshotel, angelehnt an die Genussmanufaktur. Aber der Hirsch selber hat alles, was heute eigentlich ein Gasthof braucht. Also er hat Gästezimmer, weil Gästezimmer bringen einfach den entsprechenden Erfolg und die Rendite. Auch am Montagabend im Allgäu ist halt die Gastwirtschaft nicht mehr gefüllt. Unsere Lebensgewohnheiten haben sich verändert und da bist du heilfroh, wenn du Urlauber da hast oder Seminargäste. Es ist ein Biergarten dabei, eine Sonnenterrasse. Da war früher auch der Dorfladen drin, das Dorflädele, das war jetzt lange die Rezeption, jetzt ist es das Nebenzimmer. Da ist noch alles so da, was man vom Tante-Emma-Laden gibt. Da drin wurde übrigens ein preisgekrönter Film gedreht, ein bayerischer Film, Wallers letzter Gang von Christian Wagner.
Jawohl.
Da sind mehrere Szenen.
Der ist nie ein Streckengeher, der sein Bähnle nochmal abgeht, bevor es dicht gemacht wird.
Da sind einige Szenen im Hirsch gedreht worden. Ja, am richtigen Platz, wie es gehört im Allgäu, neben der Kirche. Ist der Gasthof und ja, man kann sagen, ist ein Erfolgsmodell. Aber auch da wieder möchte ich darauf hinweisen, auch ein Dorfgasthof muss sich heute öffnen nach außen.
Ja.
Er funktioniert nicht mehr nur mit dem Dorf, das ist zu wenig.
Ja, er kann auch nicht vom Stammtisch, so nett es ist, er kann nicht davon leben, von den zwei Halben, die da getrunken werden.
Nein, das absolut geht
heute nicht
mehr.
Leider geht es jetzt heute nicht mehr.
Man braucht alle, wir haben unser eigenes Profil gefunden und auch da sind wir, glaube ich, für den einen oder anderen Gasthof Vorbild, was wir gemacht haben. Man muss aber eins dazu sagen, nicht immer nur zur Freude der Nachbarn, was ich verstehen kann. So ein Gasthof heißt mal erstens, es kommen viele Autos. Zweitens, wenn eine Hochzeit stattfindet, wir haben um die 40 pro Jahr. Das ist Lautstärke, da sind wir also sehr dankbar für den direkten Nachbar. Dass er das duldet. Man kann gar nicht oft genug Danke sagen dafür. Aber es ist immer so, wenn etwas entsteht, haben nicht nur alle Vorteile,
ja,
aber zum Schluss ist es einfach so, wenn heute die Oma stirbt, dann hat man für den Leichenschmaus einfach wieder eine Gastwirtschaft im Dorf und die letzten Jahrzehnte
für
musstest
alles.
Du wegfahren.
Für eine Taufe, für eine Erstkommunion, für eine Hochzeit, für alles.
Ist Sonntag für alles, ja.
Und die Küche regional?
Die Küche ist regional, das haben wir eigentlich nicht erfunden, das haben schon Schlaue vor uns gemacht. Da gibt es das, was man bei uns in der Region isst. Da ist auch mal was Exotisches dabei, auch das ist dabei, aber zum Schluss ist es sehr bodenständig. Wir sind zwar ein Genusshotel, weisen aber auf der Homepage auch darauf hin, wir sind kein Gourmet-Tempel. Ja, wir legen Wert auf Bodenständigkeit, regionale Lebensmittel, nicht Bio, da darf Bio dabei sein, aber uns ist wichtiger, dass es regional ist. Es ist bezahlbar, aber sicherlich teurer wie im günstigsten Laden irgendwo. Wir müssen unsere Leute auch ordentlich bezahlen. Und
die Produzenten nicht zu vergessen. Ich sage immer, das billige Fleisch, das kann nichts taugen, das wissen wir alle.
Das ist so, ja. Also wir haben alles aus der Region und das schlägt sich im Preis nieder und das muss es uns auch
wert sein.
Und ansonsten haben wir keine Dorfgasthöfe mehr.
Ja, und da geht man halt dann einmal hin und nicht jeden Tag, aber das eine Mal muss man halt ein paar Euro mehr hinlegen. Ganz klar, damit jeder muss leben können. So der Wirt, sein Personal und der Gast muss es wertschätzen natürlich auch.
Ja. Und wenn jetzt Dorfgasthof so eine lukrative Geschichte wäre, dann würden nicht so viele zumachen.
Ja, also das stimmt, ja.
Von dem her muss sich ein Dorfgasthof heute, wenn er sich modern interpretiert und überleben will, muss er sich ein eigenes Profil geben. Und das heißt, er muss mehr machen, wie nur die Gastwirtschaft aufmachen. Da gehören Veranstaltungen dazu, Seminare und noch.
Da gibt es ein Gericht, habe ich gesehen, auf der Karte. Damit konnte ich jetzt tatsächlich nichts anfangen. Was sind denn Urlauer Spatzen?
Die Urlauer Löffelspatzen.
Ja, die Urlauer Löffelspatzen, das, so heißt es korrekt.
Das wird aus einem normalen Spätzleteig gemacht und man nimmt einen Löffel und nimmt quasi einen großen Schochen raus.
Also man sticht Nocken ab, oder?
Genau, das ist eine Art Nocken und das kommt dann ins kochende Wasser. Schmeckt klasse, innen drin ist es dann so ein bisschen härter, außen ist es weich.
Salzig, süß?
Eher salzig.
Kommt also wie eine Bratensauce dazu?
Ja, oder Bratensauce, ein schönes Stück Fleisch, Rinderbrust, was auch immer. Also liebig.
Also quasi der Urlauer Knödel.
Genau. Doch, also richtig gut. Es gibt auch die Allgäuer Lumpensuppe, ich weiß, ob du das kennst.
Ah klar, Lumpensuppe.
Ja, genau.
Ja, das ist ein Pressack.
Na, bei uns ist das so, da kommt alles das rein, was im Kühlschrank ist.
Ah, auch ein Pressack natürlich. Aber normal kommt der Pressack mit rein. Also quasi ein bisschen, wenn man so will, ein bisschen wie ein Wurstsalat mit einem Pressack drin.
Genau.
Ein bisschen herzhaft, ein bisschen deftiger.
Backsteukäse, alles, was man im Haus hat.
Ja, gut, Resteverwertung war ja früher ein Thema.
Nachhaltigkeit.
Absolut, ja. Also, und der Gasthof, und das finde ich auch sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Ja, okay, es sind Hausgäste da, um die muss man sich kümmern. Die haben, glaube ich, jeden Tag auf, kann das sein?
Wir haben tatsächlich 7 Tage die Woche auf. Das
gibt es gar nicht mehr, sowas findet man gar nicht mehr.
Ja, aber wir müssen es tatsächlich machen für unsere Hotelgäste, weil du willst nicht in Urlaub einchecken, das ist 5-6 Kilometer von der Zentralstadt weg, dann willst du nicht noch ins Auto steigen und dann zum Einkehren in die Kernstadt fahren. Deswegen haben wir das. Da hat mein Kompagnon, der Tobi Schwägele, wirklich 10 harte Jahre hinter sich. Der hat 7 Tage die Woche aufgehabt. Das hat für ihn bedeutet mehr oder weniger 6,5 Tage die Woche. Unglaubliche Leistung. Aber wenn du das nicht machst, dann hätten wir an den 2 Tagen weniger Hotelgäste und wir brauchen tatsächlich eine gute Auslastung. Also es bedingt sich und zum Schluss kriegen wir es hin. Dank mal tollem Personal, was wir haben, was uns die Stange hält. Übrigens auch, natürlich haben wir sehr bunte Schar, also aus allen Herren Ländern. Wir haben jetzt am 1.9. haben 2 Mongolen bei uns angefangen, eine Ausbildung. Mhm. Einmal in der Küche in Mongole.
Da bitte.
Und einmal im Hotelbereich. Und
ja, aber ist doch an sich
die können richtig gut Deutsch. Die haben also in ihrem Heimatland Deutschkurse besucht. Ja. Die sind total motiviert.
Ja.
Und da müssen wir dankbar sein.
Und
dass
auch viele Ukrainerinnen habt ihr, gell?
Wir haben 6 Ukrainerinnen.
Die da helfen. Ja. Ohne die ging auch vieles nicht.
Und die machen auch einen richtig tollen
Job. Also das bitte ich schon Leute immer, weil wir im Moment über nichts anderes mehr reden, als in diesem Wahlkampf über Migration. Also mir ist es wichtig zu sagen, dass nicht nur Sozialflüchtlinge kommen. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass es Menschen gibt, die unglaublich integrierwillig sind und die auch arbeiten wollen. Wir müssten halt vielleicht schauen, dass wir sie schneller auf diesen Weg bringen. Und die anderen, die das alle nicht wollen, gut, okay.
Ja, also den Kurs, den vertrete ich absolut. Mhm. Die wollen und die engagiert sind, die müssen wir noch schneller schauen, dass sie integriert werden und arbeiten auch dürfen. Wir haben jetzt lang einen jungen Mann gehabt aus Indien, der durfte 7 Wochen gar nicht arbeiten, obwohl er wollte. Mhm. Jetzt darf er es. Und auf der anderen Seite auch klar definieren, wenn jemand nicht will, dann muss er auch die Konsequenz spüren. Ja? Also wir sind nicht für jeden da, muss man auch so sagen. Ja. Und wir haben so viele Arbeitsplätze für Leute, die wollen, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Und wie gesagt, die 6 Ukrainer und alle anderen Nationen auch, die machen bei uns so einen tollen Job. Und ich muss einen kurzen Ausflug machen. Bei uns gibt es einen Bauunternehmer, der hat 3 Vietnamesen eingestellt als Maurerlehrlinge. Mhm. Und jetzt kommt die sensationelle Nachricht, die sind jetzt nach 3 Jahren fertig und einer von den Vietnamesen ist der Innungsbeste geworden.
Ach.
Und das ist für mich ein Beispiel, dass man sieht, wenn jemand will,
dann
kann er in diesem Land absolut was erreichen.
Absolut, wie schön. Habe die Ehre, heute haben wir von Heimatentwickler Christian Skrotzki erfahren, was man alles tun kann, wenn man seine Heimat wirklich entwickeln will. Speziell ein paar Beispiele aus dem württembergischen Allgäu, über der Grenze drüben Richtung Leutkirch, Urlau, in der Ecke. War er aktiv mit seinen Bürgern und seinen Gleichgesinnten und hat da einiges unglaublich Positives bewirkt. Lass uns noch mal ganz kurz den Begriff Heimat definieren. Heimat, was ist Heimat für dich? Ist Heimat da, wo ich geboren bin? Ist Heimat da, wo man mich versteht? Ist Heimat da, wo ich die Wurzeln habe?
Ja, ich glaube, Heimat hat ganz viele Facetten. Am ersten Punkt ist es so, es ist sicherlich in erster Linie der Ort, wo man geboren ist. Das trifft nicht für jeden zu. Vielleicht müsste man genauer sagen, wo man aufgewachsen ist. Das hat schon große Magie der Heimat. Ich kann auch mit, wie mein Vater, der ist, glaube ich, als 20-Jähriger ins Allgäu gekommen. Ich glaube, dass der heute schon auch sagen kann, das Allgäu ist seine Heimat. Also ich glaube, es ist kein zeitlicher Begriff. Zum Schluss ist es wahrscheinlich ein Lebensgefühl oder ganz sicher ein Lebensgefühl, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auch willkommen fühle. Ist auch ganz wichtig. Ja. Wie kann ich Heimat verspüren, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre da nicht dazu. Also es hat, glaube ich, auch was mit Dazugehören zu tun. Ja. Wenn man sagt, so der Reingeschmeckte, der kann vielleicht noch mal einem halben Jahr schon dazugehören, wenn er ein offener Mensch ist, vielleicht braucht er ein paar Jahre. Aber zum Schluss ist es, glaube ich, ein Zugehörigkeitsgefühl, dass ich mich an dem Platz, wo ich mich befinde, auf der Welt willkommen bin, dass ich was beitragen kann. Ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, ich muss auch was beitragen für eine Heimat. Ja? Nur da sein und sagen, so, das ist meine Heimat und ich fühle mich daheim, funktioniert nicht. Also man muss, damit man sich daheim fühlt, muss man sich auch einbringen. Egal, ob es im Betrieb ist, ob es im Verein ist, ob es in der Nachbarschaftshilfe ist, es gibt so viele Facetten, wo ich mich einbringen kann für meine Heimat. Und zum Schluss kann ich für mich nur sagen, es ist ein warmes Gefühl. Es gibt Sicherheit, wenn man irgendwo sagen kann, ich habe Heimat. Und ich glaube, das trägt auch über Krisen hinweg. Ich glaube, wenn es einem schlecht geht und man kann sagen, ich habe Heimat, dann ist das mehr wie nur ein Wort.
Sondern kann man mehr aushalten.
Ja, ich glaube,
man kann mehr aushalten, ertragen in der Gemeinschaft. Das, ja, sowieso geht es immer besser. Ja. Dass du und deine gleichgesinnten Kumpels, wie du so schön mehrfach gesagt hast, und deine vielen Bürger, die du für deine Projekte da gewinnen konntest, Heimat mittragen, das hast du uns gerade sehr anschaulich erzählt. Was gibt es für neue Projekte? Gibt es wieder irgendwas, wo du sagst, jetzt kaufe ich die nächsten 20 Bahnhöfe?
Na, Bahnhöfe kaufe ich keine mehr.
Na gut.
Ich habe noch ein paar mit meinem Freund zusammen im württembergischen Allgäu. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, ein paar Meter weg von der bayerischen Grenze, Heimat Bärenweiler nenne ich das Projekt. Der Weiler heißt Bärenweiler. Es sind 25.000 Quadratmeter, geht eine Mauer außen rum, ist eine Kirche dabei, ein Pfarrhaus, ein altes Hospital. Da möchte ich ein neues Dorf kreieren, das heißt der Zukunftsort. Das soll wieder ein Dorf darstellen.
Ja, was jung ist es im Moment? Alt. Oder was war es im Moment,
es als man es dir angetragen hat? Es war zum Schluss ein Seniorenheim mit einem Bauernhof dabei. Und ich möchte wieder ein Dorf draus machen, das offen ist, obwohl eine Mauer drumherum ist. Es hat einen herrlichen Platz am See. Hinten ist die Bergkette. Und da sind jetzt die ersten Senioren eingezogen, selbstbestimmt. Das ist also kein Heim, sondern es sind selbstbestimmte Seniorenwohngemeinschaften. In 2 Wochen macht das Dorfcafé Café Heimat auf. Das nächste ist ein Eventstadel unten drin mit Coworking und Startups. Bei uns heißt es übrigens Coworking, weil es ein Kuhstall war. Dann kommt noch ein Dorfgasthof, die Völkerei dazu. Es kommt Kindergarten dabei, du hast es vorhin erwähnt, Senioren und Kinder.
Super,
es kommt Kindergarten dazu. Also ein tolles Projekt und das wird nicht das letzte sein. Ich bin nur jung in Anführungsstrich, mit Mitte 50. Ich bin immer wieder offen für Schandtaten und ich werde auch nie in Rente gehen. Ich werde weniger arbeiten, aber mein Rentenalter hat man kürzlich auf 85 hochgesetzt. Ja. Spaß beiseite, es macht unglaublich viel Spaß zu kreieren und zu machen und mit anderen Menschen vor allen Dingen zu machen.
Und was das Schöne auch dabei ist, dass mittlerweile ja die Menschen in deiner Region oder drumherum, jedenfalls in der Nähe, auf dich zukommen und sagen, ich hätte da was, könnt ihr euch bitte drum kümmern, dass das entweder eben nicht zerstört wird, nicht abgerissen wird, nicht verkauft wird oder mit neuem Leben erfüllt wird. Das ist auch schon ein Ritterschlag.
Ja, da fühle ich mich auch geehrt. Bei dem Bärenweiler war es so, mich hat eine Kistleckerin angerufen, ob ich mich da nicht drum bemühen könnte und war dann total glücklich, dass das Forstliche Haus meinem Konzept den Vorzug gegeben hat. Und ja, das würde man sich eigentlich wünschen als 30-Jähriger, dass man die Tipps bekommt, aber man muss sich auch den Status erst erarbeiten. Ich würde jetzt schon für mich behaupten, dass ich ein sehr fleißiger Mensch bin und ich habe mich oft gebückt, aber ich habe es immer gerne gemacht und ich habe mich, ich sage immer so flapsig bei Vorträgen, ich bereichere mich an jedem ehrenamtlichen Projekt, nicht indem ich in die Vereinskasse reinfasse, sondern indem ich tolle Menschen kennenlerne, viel Wertschätzung erfahre und ja, zum Schluss ist es immer so, bei allen meinen Projekten sitzt man irgendwann auch zusammen am Stammtisch, ja, und isst zusammen und hat eine Freude miteinander und macht Klamauk und das ist zum Schluss das, was auch Heimat ist.
Sagt Heimatentwickler Christian Skrotzki. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Heimatstudio.
Danke für die Einladung.